Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Dienstag, der 22. November. Ihr hört Fußball MML Daily. Und was soll ich sagen? Der liebe Mike Nöcker ist nicht nur ein fantastischer Podcast-Partner, er ist auch ein fantastischer Ehemann. Und deshalb hat er an diesem Morgen frei, denn seine Frau hatte am gestrigen Tag Geburtstag und es wurde natürlich feuchtfröhlich gefeiert. Ihr kennt den Herrn Nöcker ja und so ist dann eben auch die Familie aufgestellt. Von daher hat er frei und ich habe mal wieder für jugendliche Frische in diesem Podcast gesorgt und begrüße an diesem Morgen ganz recht herzlich Nils Babbel.
Guten Morgen. Ja, jugendliche Frische. Ich finde es immer lustig, wenn du das sagst, weil ich kann mich mal daran erinnern, dass du mir erzählt hast, wie alt du bist. Und so groß ist der Unterschied zwischen uns jetzt auch nicht, Lena.
Na, also, du bist doch, also, weil du fällst noch unter Anfang 20. Ich bin schon fast 30. Also.
Okay, na gut. Geschenkt. Lena, ich habe dir übrigens direkt hier zum Frühstück was mitgebracht. Und zwar habe ich mir die TV-Quoten zum WM-Eröffnungsspiel angeschaut. Und pass auf, im Schnitt haben in Deutschland knapp 6,2 Millionen Fans zugeschaut. Das sind immerhin 28,2%, wenn man sich den Marktanteil anschaut. Das klingt jetzt ja erstmal nicht ganz schlecht, oder?
Ja. Man weiß ja ungefähr so ein bisschen die Größen, wenn jetzt, es war ja ein Sonntagabend, da läuft ja auch der Tatort. Korrekt. Da weiß man ja auch ungefähr, wie viele Leute da einschalten. Und ich meine auch, gelesen zu haben, dass der Tatort eine bessere Quote hatte. Und Mann, what a time to be alive, oder? Wie schön.
Tatort war besser und vor allem war auch das Eröffnungsspiel der WM 2018 besser. Damals übrigens das Knallerspiel Russland gegen Saudi-Arabien.
Yay!
Das wurde von 10 Millionen Zuschauern in Deutschland gesehen und da betrug der Marktanteil 52%. Also dann doch schon ein krasser Unterschied und auch ein Rückgang von über 30%. Das ist auf jeden Fall ja schon mal eine erste Aussage, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch die Zahlen vom DFB-Pokal beispielsweise der Frauen ja gesehen. 17.000 Menschen waren da teilweise bei den Spielen am Start. Also sie gehen dann eben eher zum Frauenfußball, als sich irgendwie dieses Spektakel, diese Shitshow da anzuschauen. Es gibt aber auch andere tolle Aktionen, die die Zeit nutzen. Nämlich während des Eröffnungsspiels haben Menschen in Herne rund 20.000 Grabkerzen in einem Stadion und das Stadion am Schloss Strünkede aufgestellt, um eben den beim Bau der WM-Stadien gestorbenen Gastarbeitern zu gedenken. Und auf dem Rasen verteilten sie außerdem 6.500 mit Sand gefüllte Stofffußbälle. Das ist ja eben die Zahl der Toten, die der Guardian ausgegeben hat. Also auch das eine, finde ich, fantastische Aktion.
Der Knaller des Tages.
Ihr habt es gestern bestimmt schon mitbekommen. Auf Druck der FIFA hat sich der DFB nun doch noch gegen die One Love Kapitänsbinde entschieden. Noch am Sonntagabend hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf ja bekräftigt, dass Manuel Neuer im Auftaktspiel der WM gegen Japan die Kapitänsbinde mit der Aufschrift One Love tragen wird. Sie sollte eigentlich ein Zeichen für die Einhaltung von Menschenrechten und gegen jegliche Diskriminierung sein. Manuel Neuer, Harry Kane und die anderen Kapitäne der beteiligten europäischen Verbände haben sich also jetzt dem Druck der FIFA gebeugt. Hintergrund sei die Androhung einer gelben Karte. Und Lena, bevor wir gleich nochmal auf das Regelwerk genau zu sprechen kommen, gelbe Karte hin oder her, kannst du die Entscheidung des DFB irgendwo nachvollziehen?
Nein, kann ich nicht. Also ich kann da auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Da hat ja Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, auch verschiedene Begründungen dargelegt. Aber jetzt nur mal kurz ganz generell. Mut bedeutet eben auch, Konsequenzen auszuhalten, auch wenn sie wehtun. Werte müssen gelebt werden und nicht nur aufgedrückt sein. Diesen Etikettenschwindel, das durchzieht sich wirklich durch das komplette Fußballgeschäft und Haltung erfordert eben Rückgrat. Und das braucht man dann eben besonders stark, damit man nicht umfällt, wenn der Gegenwind kommt. Und der ist jetzt gekommen und diese Binde ist zum Politikum geworden, weil es aber eben auch die große Chance war, endlich mal die Werte zu verteidigen, anstatt sie weiter zu beschmutzen. Und das ist etwas, was mich extrem ärgert, weil ich gerade diese Binde auch als Chance begreife. Und unterm Strich verstehe ich das Selbstverständnis der nationalen Verbände wie dem DFB nicht, weil wenn wir das mal umgekehrt denken, die FIFA braucht ja den DFB, die FA, um zu glänzen. Sie haben nämlich die besten Spieler, sie stellen die zur Verfügung, damit die Spieler wiederum tolle Bilder für die FIFA produzieren, tolle Tore schießen, tolle Spiele abliefern, alles toll, toll, toll machen. Wieso duckt man sich dann weg, anstatt sich genau in so einem Moment breit zu machen und zu sagen, wenn wir die Binde nicht anziehen dürfen, dann treten wir nicht an. Und zwar im Kollektiv. 7 Verbände mit den besten europäischen Topstars, die eben wegbleiben. Und, dann wäre tatsächlich mal Rückgrat gefordert. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass das im Geld- und Machtzirkus Weltfußball ganz offensichtlich einfach nicht vorgesehen ist und dass eben auch kein Platz dafür da ist.
Zumal diese One-Love-Binde ja schon ein Kompromiss war. Man hätte ja auch von Anfang an sagen können, wir treten hier mit der Regenbogenbinde an, so wie wir das auch schon bei der EM im vergangenen Jahr getan haben. An der Stelle vielleicht auch aus meiner Sicht ganz passend ein Tweet von Jochen Breyer. Er schrieb gestern bei Twitter, ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen. Ich glaube, das kann man irgendwie so auch stehen lassen. Das ist ja auch genau das, was du gerade schon betont hast. Du hast gerade auch angesprochen, dass der DFB bereits auf diese Reaktion der FIFA wiederum reagiert hat. Bernd Neuendorf zum Beispiel möchte ich zitieren. Er sagt, Zitat, wir wollen nicht, dass der Konflikt mit der FIFA auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird. Ist das für dich eine Begründung, diese One-Love-Geschichte komplett zu vergessen und einfach nicht durchzuziehen?
Nee, ich finde, die Spieler wurden ja schon mit dem Tragen der Binde ohnehin in die Pflicht genommen. Leon Goretzka sprach ja auch im Vorfeld von dem Turnier von einem maximalen Zeichen, was sie setzen wollen. Also es ist auch eine intrinsische Motivation bei den Spielern zu spüren. Und natürlich sind vor allem die Spieler in der Verantwortung, weil sie Teil dieses Systems sind. Ja, die WM-Arenen sind für mich eine politische Bühne der Weltöffentlichkeit. Alle schauen zu. Sie sind die Hauptprotagonisten in diesem ganzen Zirkus. Ohne sie steht und fällt alles. Und ich habe auch da wieder dieses ungute Gefühl, sie unterschätzen ihre Wirkmacht kolossal. Oder, und das wäre noch schlimmer und fataler, sie wollen sie einfach nicht sehen, wenn es heißt, der Verantwortung gerecht zu werden. Und das würde mich noch mal trauriger stimmen. Also ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle im Zuge dieser Weltmeisterschaft gesagt, dass mir dieses Selbstverständnis, ich habe es mal mit diesem Mia San Mia gehen der Bayern verglichen. Wir haben eine Kultur und wir sind stolz darauf. Und wenn diese Kultur angegriffen wird, dann tun wir alles, um diese zu verteidigen. Und von dieser Kultur profitieren auch alle Fußballspieler, die da unten auf dem Platz stehen. Das heißt, sie können sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Und das finde ich dann die Argumentation, dass man es nicht auf den Rücken der Spieler austragen möchte, finde ich ein Argument, was irgendwie das Gewissen befriedigen soll, was ich aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann.
Bernd Neuendorf sagte auch noch, das sei eine Machtdemonstration der FIFA. Das wiederum, ja, keine Frage, ist es. Darüber müssen wir nicht reden. Hierüber können wir aber vielleicht noch reden, denn auch unser Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich geäußert. Er sagt, Zitat, es fühlt sich stark nach Zensur an. Man kann uns die Binde nehmen, aber wir werden trotzdem unsere Werte zum Ausdruck bringen. Und Lena, ich weiß wirklich nicht, wie es dir geht, aber mir fehlt ein wenig die Fantasie, wie der DFB seine Werte zum Ausdruck bringen will. Wenn es dann schon an der Kapitänsbinde scheitert, kannst du dir das überhaupt noch in irgendeiner Form vorstellen?
Ich habe auch eher so ein bisschen das Gefühl, alles, was jetzt so kommt, wirkt wie so ein billiger Abklatsch. Also auch irgendwie wie so eine karikative Art und Weise, jetzt mit dem Ganzen umzugehen. Also eigentlich macht man sich jetzt mit jeder anderen Aktion nur noch unglaubwürdig. Weil der Karren liegt jetzt, okay, ich weiß nicht, wie das Sprichwort weitergeht. Ich bin sehr schlecht in Sprichwörtern. Der Karren liegt im Brunnen. Ne, der Karren liegt im, der Karren liegt im, in
Im
der
Kind,
Kurve.
Ja.
Im Kind. Ihr wisst, der Hase liegt im Pfeffer. So. Also, wir wissen alle Bescheid, dass das jetzt eine riesengroße Chance war, eben seine Glaubwürdigkeit auch unter Beweis zu stellen. Und dafür gibt es keine zweite Chance. Für mich ist die Sache gegessen, muss ich ehrlich sagen. Und alles andere, was da jetzt noch kommt, also da bin ich sehr, sehr misstrauisch, sage ich mal so.
Also auch wenn die Spieler dieses Zeichen nicht setzen, es gibt andere Leute, die das tun. Zum Beispiel die englische Fußballnationalspielerin Alex Scott, die ehemalige englische Nationalspielerin. Die hat nämlich bei einer Live-Übertragung des Spiels bei der BBC am Spielfeldrand die One Love-Binde getragen. Und auch wir Deutschen dürfen applaudieren, denn ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann setzte gestern Abend ebenfalls ein Zeichen. Sie trug ein Shirt mit Regenbogenfarben sowie eine Regenbogenbinde während der Live-Übertragung. Ich bin mal gespannt, was sich unsere deutschen Moderatoren noch so einfallen lassen. Über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht geredet, Lena. Auch die belgische Nationalmannschaft steht plötzlich vor einem Problem, das ihnen vor einiger Zeit noch überhaupt nicht bekannt war. Denn im Trikot stehen 4 Buchstaben, die jetzt entfernt werden müssen. L-O-V-E, Love, in Regenbogenfarben, im Nacken der Spieler. Also für die Öffentlichkeit nicht zu sehen, aber die FIFA besteht jetzt wohl darauf, dass auch das belgische Nationalteam noch die Trikots ändert. Was macht das mit dir?
Ja, mein erster Impuls war ja, habe ich dir ja auch direkt geschrieben, so, was darf Satire? Also wenn jetzt selbst der Begriff Love, also Liebe, nicht mehr irgendwo stattfinden darf, dann können wir uns auch eigentlich alle begraben, ne? Weil dann ist die Welt ganz, ganz duster.
Ach, ist sie das nicht jetzt schon? Naja, wir müssen jetzt natürlich nochmal, weil wir es gerade angekündigt haben, über die möglichen Strafen sprechen. Die Verbände hatten ja offenbar unter anderem Angst vor gelben Karten gegen ihre Spielführer. Alex Feuerherd von Colinas Erben, sie sind wieder zurück, hat dazu gestern bei Sky seine Einschätzung abgegeben und die hören wir uns jetzt mal kurz an.
Also es würde mich sehr wundern, wenn es da eine gelbe Karte gäbe, denn in der Regel 4, die sich mit der Ausrüstung der Spieler beschäftigt, steht drin. Klar ist es Sache des Wettbewerbsveranstalters, hier also der FIFA festzulegen, was getragen werden darf und was nicht. Und es ist auch so, dass zum Beispiel keine Botschaften gezeigt werden dürfen auf dem T-Shirt oder der Kapitänsbinde, die irgendwie provozierend sind, höhnisch sind, verachtend sind, hetzerisch sind oder ähnliches. Das wird man da One Love Binde ja aber nicht unterstellen wollen. Und im Gegenteil sind Insignien, die den Respekt im Fußball fördern, sogar ausdrücklich erwünscht. Es ist nun aber so, wenn eine Botschaft präsentiert wird, die politische Art ist beispielsweise oder religiöse Art oder was auch immer, dann soll der Schiedsrichter einen Eintrag im Spielbericht vermerken und dann entscheidet der Wettbewerbsveranstalter, was danach passiert. Eine gelbe Karte soll es eben nur dann geben, wenn das in irgendeiner Form provozierend oder diskriminierend oder höhnisch ist. Das ist bei der Binde aber nicht so und deswegen fehlt mir die Fantasie, dass es dafür eine gelbe Karte geben könnte. Mit dem Regelwerk ist das eigentlich nicht in Einklang zu bringen.
Ja, es bleiben also weiterhin offene Fragen und das betrifft übrigens auch das hier.
Der Kommentar der Woche.
Ja, Doppelpass-Tommy aka Thomas Helmer hat nämlich wieder geliefert, Lena. Bei Instagram hat er gestern ein Bild von sich im Deutschland-Trikot gepostet. Soweit so gut. Doch viel interessanter ist natürlich der Text, der darunter steht. Ich lese mal kurz vor. Es beginnt mit dem Hashtag Respekt mit K und Respekt mit C, weil Thomas halt ein internationaler Typ ist. Zitat: Es ist doch eigentlich alles ganz einfach. Wenn wir in Deutschland Ausländer willkommen heißen, möchten wir, dass sie sich an unsere Regeln halten und unsere Kultur respektieren. Ich mache das Gleiche, wenn ich nach Katar oder jedes andere Land reisen würde. Wenn mir irgendwas an einem Land nicht passt, dann reise ich dort einfach nicht hin. Was ist daran so schwer zu verstehen? Punkt. Ja, Lena. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe die ganzen Rechtschreibfehler jetzt übrigens nicht mitgelesen.
Ja, und die Anführungszeichen.
Das wollte ich euch ersparen.
Das ist ja auch großartig, dass er halt bei den nicht, also wenn mir irgendwas an einem Land, Anführungszeichen, nicht passt, das ist einfach so genial. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe das ja auch kommentiert auf meinen sozialen Kanälen und da haben mir auch einige geschrieben so, hä? Was ist an der Aussage falsch? Okay, ich muss dazu sagen, das waren dann so Leute, die mit dem Namen Hashtag ungeimpft geheißen haben. Aber
lieben wir
alle. Nochmal da für alle, die Freiheit zu leben, wen ich will, ist kein Kulturgut, sondern es ist ein Menschenrecht. Und Menschenrechte sind universell und gelten überall. Amen.
Ja, was ist daran so schwer zu verstehen? Punkt.
Ja, Punkt.
Gewinner des Tages.
Das sind heute Morgen auf jeden Fall die Spieler der iranischen Nationalmannschaft. Während vor der Partie gegen England gestern die iranische Nationalhymne lief, sangen die Spieler aus Protest nicht mit. Die iranischen Fans honorierten das mit tosendem Applaus und hielten die Finger zum Peace-Zeichen hoch. Damit solidarisierten sich sowohl Mannschaft als auch Zuschauer mit den Demonstranten in ihrem Land. Man mag sich gar nicht ausmalen, was für Konsequenzen das noch für die Spieler haben wird. Die ein oder andere Geschichte haben wir ja schon in den vergangenen Monaten gehört. Heute müssen wir sie aber auf jeden Fall als Helden feiern, oder?
Auf jeden Fall, Nationalhelden. Sie haben dieses Spiel zwar verloren, sie sind für mich trotzdem jetzt schon die Gewinner des Turniers. Und mir sind wirklich ein paar Tränen runtergekullert, als ich das gesehen habe. Und das hat auch wieder eindrucksvoll bewiesen, Fußball ist politisch. Und wir haben am gestrigen Tag gesehen, wie das im negativen Sinne aussehen kann, wie bei der FIFA, die sich vor einem Regime beugt, welches die Menschenrechte mit Füßen tritt. Aber auch im ganz positiven Sinne, wie eben bei der iranischen Nationalmannschaft. Die haben damit ein stummes, aber starkes Signal an das iranische Unrechtsregime gesendet und natürlich aber auch an die weibliche Revolution im Heimatland. Und diese Männer haben eben mehr zu befürchten als gelbe Karten. Ihnen droht zu Hause im Worst Case eben die Todesstrafe. Und das ist Mut, das ist Courage und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt.
Ist natürlich schwierig, jetzt alles in einen Zusammenhang zu setzen. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht tun, denn in Deutschland wäre der Protest, eine Nationalhymne nicht mitzusingen, sicher nicht strafbar. Das ist ja ganz klar. Trotzdem der Mut, den die iranischen Nationalspieler hier an den Tag gelegt haben, den gilt es zu honorieren. Und die ganzen Menschen, die jetzt in Katar sind, die Spieler, die für ihre Nationalmannschaft um 3 Punkte kämpfen, sollten gefeiert werden, und zwar von allen Fanlagern. Und ich hoffe, dass die beiden Spiele, die Iran jetzt eben noch bleiben werden, wahrscheinlich weiter zu großen Festen werden und weitere Zeichen gesetzt werden können.
1, 2, 3 and then I want to hear Katar, 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 okay?
Ja, Lena, du hast es gerade schon angekündigt. Fußball wurde in Katar auch noch gespielt. Man mag es kaum glauben. England siegte im Auftaktspiel gegen den Iran mit 6-2. Der Senegal verlor mit 0-2 gegen die Niederlande und die USA und Wales trennten sich am Abend mit 1-1. Ist dir, wenn wir jetzt mal aufs Sportliche zu sprechen kommen, irgendwas speziell aufgefallen?
Die Engländer haben mir mal erstaunlicherweise recht gut gefallen. Sie haben ja unter Southgate eigentlich so einen Anti-Fußball gespielt, sehr devot, oft mit Dreierkette, total uninspiriert, was den eigenen Ballbesitz angeht. Das war komplett ja, schablonartig anders gegen den Iran natürlich auch, weil der Iran sehr, sehr harmlos und defensiv wackelig war. Aber Southgate hat auf eine Viererkette umgestellt, 4-2-3-1 gespielt. Das hat dem Spiel von England viel mehr Struktur verliehen, hat mir gut gefallen. Zum Senegal, die haben relativ unglücklich verloren. Ja, man denkt jetzt so, 0-2 für die Niederlande, okay, war irgendwie erwartbar. Das Spiel hat das so nicht hergegeben. Also sie haben leider von 2 Torwartfehlern, haben sie sich leider ins Aus befördert. Mondi, eigentlich ja Weltfußballer noch gewesen vor kurzem, hat eigentlich tolle Möglichkeiten und zeigt die auch immer wieder. Gestern hatte er einfach einen richtig unguten Tag und damit haben die Senegalesen leider verloren, obwohl sie ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Und die Niederländer haben mich wiederum eher an England noch vor ein paar Monaten erinnert. Die haben nämlich einen total devoten Fußball gespielt, wenig zusammengelaufen in der Offensive. Und zum Schluss noch die USA ist mir noch positiv aufgefallen. Sie haben eine fantastische erste Halbzeit gegen Wales gespielt. Gutes Pressing. Der Kapitän Tyler Adams, ein Spieler aus der RB-Schule par excellence, ja schon damals bei New York in der RB-Akademie gewesen und ein Pressing-Spieler, wie es im Buche steht. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen, wie sie da gegen Wales agiert haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen die Kräfte verloren und Wales hat das sehr, sehr clever dann geregelt durch einen Elfmeter von Gareth Bale dann noch zum Unentschieden gekommen. Aber die USA hat mich positiv überrascht. Hatte ich so nicht auf dem Zettel.
Ich auch nicht. Umso bitterer natürlich, dass die USA nicht gewinnen konnte. Nur 1-1, du hast angesprochen. Heute übrigens folgende Partien auf dem Spielplan. Argentinien trifft um 11 Uhr schon auf Saudi-Arabien. Dänemark spielt gegen Tunesien, Mexiko gegen Polen und Frankreich spielt zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft und zwar gegen Australien. Wir haben euch ja versprochen, dass wir in den nächsten 4 Wochen nicht nur über Themen rund um die WM sprechen werden und natürlich halten wir uns daran.
Das News-Update aus der MML-Redaktion.
Max Kruse hat angekündigt, dass er nochmal richtig angreifen will. Es sei für ihn keine einfache Zeit gewesen, sagte Kruse. Die Zeit habe ihm aber auf jeden Fall gut getan. Er habe sich ein bisschen ablenken können und er konnte sich entspannen. Nun wolle er so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können und so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn, Zitat, meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ach, ich weiß, dass Mike Nöcker das, glaube ich, freuen wird. Er hofft ja sicherlich, dass er zu St. Pauli kommt.
Es ist so geil, weil Max Kruse und der FC St. Pauli passen halt so in keinem Zusammenhang irgendwie zusammen. Also das wäre schon eine spannende Konstellation. Aber klar, ich bin natürlich auch, seit ich bei Fußball MML bin und regelmäßig in die Loge darf, großer Fan des FC St. Pauli. Entsprechend würde ich mich da natürlich auch extrem freuen. Da schließe ich mich meinem MML-Papa Mike Nöcker natürlich an.
Und dein MML-Papa, der war auch ja schon fleißig in dieser Woche. Ne? Es ist ja die neue Folge Fußball MML draußen mit dem Namen Scheißparteitag. Ihr dürft euch also darauf freuen. Eine sehr humorige Folge mit der ein oder anderen Schmunzette, so will ich sagen.
Alles wie immer also. Aber natürlich werden auch die ganz wichtigen Themen des Fußballs und der weltsportpolitischen Sicht nicht vernachlässigt. Also das ist auch mit drin im Scheichsparteitag. Ist doch klar, wir sind hier bei MML.
Also, hört da gerne mal rein. Checkt auch mal unsere Shownotes. Hashtag PayUpFIFA, die Petition von Human Rights Watch, Amnesty International, unser Partner in dieser Woche. Checkt das auf jeden Fall nochmal. Und das waren für euch heute Lena Kassel
und Nils Babbel für Fußball MML.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.